Ich möchte euch nochmal herzlich willkommen heißen in unserer Kirche am Ostbahnhof. Es ist gut gefüllt, sehr schön. Ich freue mich wirklich, dass ihr da seid. Mir fehlt die Folie, genau. Wir haben wieder eine Übersetzung in Russisch und in Englisch. Das heißt, wer es braucht, kann den QR-Code scannen und dann meine Predigt mitlesen bzw. nachlesen. Ich war am Mittwoch im Kino, Mittwochabend, und habe den Film Real Life geguckt, wo es um Philipp Mickenbecker geht, der die letzten Monate seines Lebens hat dokumentieren lassen, ist an einem Hodgkin-Syndrom gestorben. Und ich war völlig fasziniert von diesem Glauben, den dieser junge Mann hatte. Er hat bis zum letzten Moment fest daran geglaubt, dass Gott Wunder tun kann, dass Gott heilt und dass Gottes Wille größer ist als alles andere. Es hat mich wirklich berührt. Wir haben danach noch, ich hatte mein ganzes Auto voller Kinobesucher, und wir haben danach noch wirklich lange über diesen Film gesprochen und über das gesprochen, was uns da so berührt hat. Und was mich neben diesem Kinofilm auch völlig geflasht hat, wo ich ganz oft sprachlos war, ist die Tatsache, dass Philipp Mickenbecker war real und es war ein Film, aber ich kannte ihn nicht. Wen ich allerdings kenne, ist Familie Gossing. Es ist eine befreundete Familie aus der Ökumene, der eine oder andere kennt sie oder auch nicht, und die haben vor ungefähr 3 Wochen ihren Sohn verloren. Nach einer Woche wirklich viel Beten um Heilung haben sie aber immer wieder ganz klar gesagt, Gottes Wille geschehe. Und das meinten die so. Diese Familie haben wir fast komplett im Kino getroffen. Die Reihe hinter uns. Ich finde das so stark. Und ich war am Freitag auch auf der Beisetzung, auf der Trauerfeier, und ich habe noch nie eine so fröhliche Trauerfeier beigewohnt. Ja, es war eine traurige Geschichte, die dort passiert ist. Und trotzdem hat diese Familie lebt völlig in diesem Glauben an Hoffnung, in der festen Gewissheit, dass sie ihren Sohn und ihren Bruder wiedersehen werden. Und aus dieser Gewissheit heraus war diese ganze Trauergemeinschaft geprägt. Das hat mich so unfassbar berührt. Und es ist Gott, der uns heilt. Der hat die Macht dazu. Manchmal tut er das nicht. Und wir können nicht fragen, warum. Oder wir fragen uns, warum, aber die Antwort werden wir da auf dieses Warum nie kriegen. Sondern es ist eher immer ein Wozu, das wir befragen müssen. Und meine Predigt, wie ihr seht, geht heute um Bethesda, um das Haus der Gnade. Ich lese erstmal. Da, jetzt könnt ihr es sehen. Entschuldigt. Bethesda. Ich möchte euch dazu einmal die Bibelstelle vorlesen. Ich lese einmal von 1 bis 9 und dann nochmal die 14. Einige Zeit später war wieder ein jüdisches Fest und Jesus ging nach Jerusalem hinauf. In Jerusalem befindet sich in der Nähe des Schafforts eine Teichanlage mit 5 Säulenhallen. Sie wird auf Hebräisch Bethesda genannt. In diesen Hallen lagen überall kranke Menschen, Blinde, Gelähmte und Verkrüppelte. Unter ihnen war ein Mann, der seit 38 Jahren krank war. Jesus sah ihn dort liegen und es war ihm klar, dass er schon lange leidend war. Willst du gesund werden? Fragte er ihn. Der Kranke antwortete, Herr, ich habe niemand, der mir hilft, in den Teich zu kommen, wenn das Wasser sich bewegt und wenn ich es alleine versuche, steigt ein anderer vor mir hinein. Da sagte Jesus zu ihm, steh auf, nimm deine Matte und geh. Im selben Augenblick war der Mann gesund. Er nahm seine Matte und ging. Vers 14. Später traf Jesus den Mann im Tempel wieder. Du bist jetzt gesund, sagte er zu ihm. Sündige nicht mehr, damit dir nicht noch etwas Schlimmeres geschieht, als was du bis jetzt durchgemacht hast.
Wenn ich diesen Text
lese, versuche ich mir mal vorzustellen, wie das damals ausgesehen hat. Bethesda bedeutet Haus der Gnade, Haus der Barmherzigkeit. Die Bibel sagt, dass es 5 Säulenhallen gab und in jeder gab es einen Teich. Wenn ich das so höre, entsteht in meinem Kopf relativ schnell das Bild von so einer Thermenlandschaft mit 5 Räumen, da drin nett warme Pools oder Becken angelegt. Und ich finde die Vorstellung erstmal ganz nett. Aber Bethesda war keine Spa-Anlage. Es gab da auch keine All-Inclusive-Versorgung. Bethesda war gefüllt von Leid, von Kranken, von Blinden und von Gelähmten, die seit langem auf Heilung warteten. Aber sie war auch gefüllt von Hoffnung. Die Hoffnung auf Heilung brachte all diese Menschen an diesen Ort. Die Hoffnung auf Heilung hielt sie auch an diesem Ort. Es ist zumindest nicht bekannt, es steht in der Bibel nicht, dass irgendjemand Bethesda verlassen hat, bevor er tatsächlich geheilt wurde. Das heißt, sie blieben dort. An diesem Ort, wo man jeden Tag Leid sieht, hatten sie immer die Hoffnung auf Heilung. Der Mann in unserer Geschichte ist bereits seit 38 Jahren dort. Es ist ein bisschen kürzer, als ich alt bin. Und ich kann mir wirklich nur bedingt vorstellen, wie es sich anfühlen muss, 38 Jahre lang anderen dabei zuzusehen, wie sie geheilt werden. Man selber ist aber nie schnell genug, um ins Wasser zu gelangen. Wie muss sich das anfühlen, wenn es immer jemanden geben würde, der schneller ist, egal wie oft du es versuchst und egal wie sehr du es versuchst, wie sehr du das willst. Ich bin Gott sei Dank nicht gelähmt. Bin ich da Gott wirklich, wirklich dankbar für, dass ich grundsätzlich gesund bin in meiner körperlichen Verfassung. Aber kennt ihr solche Situationen, in denen man sich wie gelähmt fühlt? Kennt ihr Situationen, die euch echt herausfordern? Wo dich ein Schicksalsschlag getroffen hat und der dich gefangen nimmt und der dich festhält und nicht mehr loslässt? Situationen, wo du dich vielleicht mit jemandem Nahenstehenden zerstritten hast, mit dem Ehepartner, mit Kindern, wo du dich so entfernt hast, dass ihr fast schon getrennt voneinander seid. Vielleicht hast du deine Arbeitsstelle verloren oder eine schwerwiegende Krankheit wurde bei dir festgestellt. Und möglicherweise kannst du überhaupt gar nichts dafür, dass du in dieser Situation bist. Vielleicht hast du aber auch echt Mist gebaut und du weißt sehr wohl, warum du in so einer Situation steckst. Aber es ist total egal. Gott ist es egal, warum du in dieser Situation steckst. Jesus ist es egal, warum du in dieser Situation steckst. Ich kann ganz, ganz oft sagen, ja, solche Situationen kenne ich. Und ich denke, wenn du das auch kannst, wenn du auch sagst, hey, ich habe solche Situationen erlebt, mir ging es immer schon mal wieder so, dann sei gewiss, du bist nicht allein. Du bist nicht allein, weil es Menschen gibt, denen das auch so geht. Du bist nicht allein, weil Jesus bei dir ist. Ich habe seit meiner Ausbildung zur Krankenschwester, habe ich mich immer ausschließlich über berufliche Leistung definiert. Ich war nur etwas wert, wenn ich viel und gut gearbeitet habe. Das war mein oberstes Gebot. Ich will unabhängig sein. Und zwar absolut unabhängig. Ich verdiene mein eigenes Geld. Ich habe meine eigenen Möbel. Ich habe meine eigene Wohnung. Ich kann jederzeit sagen, was immer mir geschieht, ich kann gehen, ich bestimme. Das ist meins. Mir war es zum Beispiel super wichtig, dass ich der Hauptverdiener in unserer Familie bin. Ich konnte es nicht ertragen, wenn mein Mann mehr verdient hat als ich. Das ging nicht, weil dann bin ich ja abhängig von ihm. Also habe ich noch einen Job angenommen, habe noch mehr gearbeitet, habe immer wieder versucht, die zu sein, die das Geld hat. Zum Teil, damit ich einfach sagen kann, ich gehe, ich brauche dich nicht. Damit ich diese Gewissheit für mich hatte. Aber auch, um meine finanziellen extremen Ausrutscher damit entschuldigen zu können, dass ich gesagt habe, wieso ist doch mein Geld? Was interessiert dich, ob ich mein Geld ausgebe? Aus dieser Lebensrealität kommt, brach vor 2,5 Jahren mein Leben echt zusammen. Ich musste in den letzten 2,5 Jahren meinen Beruf aufgeben. Ich werde nicht mehr als Krankenschwester arbeiten können. Ich musste einen Grad der Behinderung beantragen und habe diesen auch erhalten. Ich war gezwungen, damit ich mehr Hilfe bekomme, einen Pflegegrad zu beantragen und habe den bekommen. Ich bin jetzt in Erwerbsminderungsrente und mein Mann ist als mein gesetzlicher Betreuer eingetragen, der unter anderem meine Finanzen managt. So ziemlich alles, über das ich mich definiert habe, ist weg. Es ist komplett weg. Und für mich war das so ziemlich das Schlimmste, was passieren konnte. Manchmal waren das Situationen, die für mich nicht aushaltbar waren. Ich habe sehr damit gehadert, immer wieder. Aber wisst ihr was? Jesus hat mich unzählige Male gefragt, ob ich gesund werden will. Er hat es jedes Mal gefragt, wenn ich wieder Geld ausgegeben habe, hunderte von Euros für Blödsinn, für wirklich Dinge, die kein Mensch braucht. Er hat es mich jedes Mal gefragt, ob ich gesund werden will, wenn ich wieder alles hinschmeißen wollte, wenn ich gesagt habe, nein, das mache ich nicht, ich gehe wieder arbeiten, ich halte das nicht aus. Jedes Mal kam er und sagte, Jessica, willst du gesund werden? Willst du, dass ich dir helfe? Und manchmal fiel mir das echt schwer und das hat mich Überwindung gekostet. Aber ich habe ja gesagt. Was jedes Mal bedeutete, dass ich wieder ein Stück aufgab. Mit jedem Ja war wieder so ein, okay, dann nimm du das. Ich lass das bei dir. Und manchmal fragt er mich das auch heute noch. Manchmal fragt er mich, ob ich gesund werden will, weil er genau sieht, dass ich mir wieder viel zu viel auflade. Dass ich gerade wieder überall mitmische und dann auch noch auf Seminar fahren will und dann muss ich eigentlich auch noch dieses machen und jedes Mal fragt er mich wieder. Er steht neben mir und fragt mich. Und ich bin fest davon überzeugt, dass er das auch dich fragt. Er fragt auch dich, willst du gesund werden? Die Frage ist nur, was antworten wir ihm? Ist euch aufgefallen in den Bibelversen, dass Jesus in Bethesda reinkommt, hunderte Menschen sieht, alle krank, alle leidend, verkrüppelt, können nicht sehen? Aber er heilt nicht alle. Er sieht einen einzigen Menschen, unseren Gelähmten in der Geschichte. Ich habe mich ein bisschen gefragt, warum ist das so? Also ich meine, Jesus hätte ja alle Macht, da alle zu heilen. Er hätte da ja reingehen können, das sehen können und sagen können, steht alle auf, nehmt eure Matte und geht. Geht raus und guckt euch die Welt an. Was auch immer, er hätte es tun können. Wenn er das getan hätte, dann hätte ihm das auch Anerkennung gebracht. Es wäre klar gewesen, er ist der Messias. Er ist unser Erlöser. Er hat die Macht. Er könnte seine Machtansprüche geltend machen und sagen, hey, ich bin das. Aber das macht er nicht. Jesus geht's nicht darum, Ruhm zu kriegen oder gefeiert zu werden. Er will nicht, wie so ein bisschen in meinem Beispiel, er ist nicht derjenige, der das meiste Geld verdienen will. Ist er nicht. Ist nicht seine Intention. Es geht ihm um die Menge. Also nein, es geht ihm nicht um die Menge. Er spricht einen Menschen persönlich an. Er spricht dich an. Und er spricht mich an. Er spricht uns an und sagt, willst du gesund werden? Soll ich dir helfen? Jesus sieht dich in deiner Situation immer. So wie Jesus den Mann am Teich gesehen hat, so sieht er auch uns. Ganz persönlich und ganz dich. Er sieht, in welcher Situation du steckst, welche Herausforderungen du gerade hast. Er kennt alles von dir. Und egal, was es ist, er wird dich fragen. Und er möchte dir helfen. Er bietet dir deine Hilfe an. Aber warum fragt Jesus uns das eigentlich? Ich meine, wenn er unsere Situation kennt, dann weiß er doch eigentlich auch, dass mir geholfen werden muss. Warum fragt Jesus? Jesus ist Gentleman, Gottes Gentleman. Der drängt sich uns nicht auf. Er möchte, dass wir ihn einladen. Er möchte, dass wir ihn bitten. Er möchte gewollt sein. Und er fragt immer wieder. Und wenn du dich darauf einlassen kannst, ihn zu fragen, also dass du ihn fragst, dann kannst du antworten. Er fragt dich, damit du antworten kannst. Ich möchte noch mal ganz kurz auf Vers 7 zurückgehen. Der Kranke antwortet, Herr, ich habe niemand, der mir hilft, in den Teich zu kommen, wenn das Wasser sich bewegt. Und wenn ich es alleine versuche, steigt ein anderer vor mir hinein. Klingt ein bisschen wie so eine Rechtfertigung. Rechtfertigung vor Jesus im Sinne von, ja, also ich habe ja niemanden und wie soll ich das denn dann schaffen? Ich kriege das ja gar nicht hin. Es macht den Eindruck, als wenn der Mann die Frage von Jesus nicht als Frage, sondern als Vorwurf versteht und er dann sich schuldig fühlt. weil er sich vielleicht schuldig fühlt. Es gibt tatsächlich zwei biblische Indizien dafür, dass der Gelähmte sich schuldig fühlt und sein Leid vielleicht selber verursacht hat. Das erste Indiz dafür sind die 38 Jahre, die er schon in Bethesda ist. Die Zahl 38 ist genau die Zahl, die Gott dem Volk Israel aufgelegt hat, in der Wüste zu wandern. 2 Jahre waren geplant, da wollte er das Volk ordnen, zusammenstellen und sie in das gelobte Land führen. Und weil sie sich eben nicht an Gottes Plan gehalten haben, sie nicht Gott vertrauten und sich ihn auflegten, mussten sie 38 weitere Jahre durch die Wüste ziehen. Das war eine selbstverschuldete Leidenszeit. Ein zweites Indiz dafür findet sich in Vers 14. Du bist jetzt gesund, sagte Jesus zu ihm. Sündige nicht mehr, damit dir nicht noch etwas Schlimmeres geschieht, als was du bis jetzt durchgemacht hast. Damit deutet Jesus schon an, hey, sündige nicht mehr. Er deutet an, dass da vorher vielleicht etwas war, was dazu geführt hat, dass der Mann krank wurde, dass es ein Fehlverhalten gab. Ich möchte dabei betonen, dass es definitiv nicht bedeutet, dass wer krank ist, irgendetwas falsch gemacht hat. Definitiv nicht. Das ist ein Satz, den ihr so von mir nicht hören werdet, weil ich ihn selber abgrundtief ablehne. Und der Beleg dafür, dass genau das nicht gemeint ist von Jesus, findet sich in Johannes 9. Hier geht es um einen Mann, der von Geburt an blind war. Und wo die Jünger fragen, wer hat denn jetzt Schuld daran? Seine Eltern oder er selber? Und Jesus antwortet, an ihm soll sichtbar werden, was Gott zu tun vermag. Ganz, ganz wichtig, Krankheit heißt nicht, du hast zu wenig gebetet, du hast zu wenig geglaubt. Das ist mir wirklich wichtig. Und du brauchst dich nicht zu rechtfertigen. Das ist mir auch wichtig, weil Gott deine Situation kennt. Alles kennt, was da so abläuft. Er kennt das. Und es interessiert ihn nicht. Es interessiert ihn nicht, was war, sondern Jesus interessiert, was kommen wird, was sein wird. Was sein wird, wenn du ihm folgst. Was sein wird, wenn du deine Matte nimmst und aufstehst. Steh auf, nimm deine Matte und geh. Jesus lädt dich ein. Jesus lädt dich ein, heute noch deine Matte zu nehmen und zu gehen. Es ist so einfach und doch so schwer. Jesus kann dein Leben neu ausrichten, wenn du deine Matte nimmst und gehst. Er macht dich frei. Er macht dich frei von der Schuld, die du empfindest. Er macht dich frei von Angst. Er macht dich frei von Sünde und von Scham, insbesondere von der. In seinem Namen dürfen wir auf Kraft vertrauen, die uns heilt. Und ich lade dich jetzt ein, mit mir zu beten und diese Sachen zu benennen. Ich lade dich ein, dass du ein Teil von Jesus Leben wirst. Lad ihn ein. Wenn du an deiner Krankheit leidest, dann nenne sie jetzt im Gebet. Nenn sie beim Namen oder leg die Hand auf die Körperteile, die wehtun, wenn es dir möglich ist. Wenn du eine Situation hast, in der du gefangen bist, aus der du alleine nicht rauskommst, sprich sie aus. Bitte ihn darum. Sprich sie aus, damit du weißt, was du loswerden willst und er es annehmen kann. Wenn du willst, bete jetzt mit mir zusammen in deinen eigenen Worten und dann sag Folgendes oder in etwa Folgendes, je nachdem, wie ihr das mögt. Schließt die Augen, Senkt den Kopf. Bringt euch in die Position, in der ihr am besten beten könnt, in der ihr die Connection zu Gott habt. Jesus, ich bin hier. Ich will dich kennenlernen, ganz neu und immer wieder neu. Und ich möchte zu dir kommen. Du kennst mich und meine Situation. Du siehst mich. Du siehst meine Verzweiflung. Und ich bitte dich, deine Güte und deine Gnade mir zu teilen und sie mir zu schenken. Ich bitte dich, mir dort zu helfen, wo ich von alleine nicht weiter weiß. Hilf mir, Jesus. Heile mich. Befreie mich. Hilf mir aufzustehen. Hilf mir loszulassen. Und hilf mir anzunehmen, was du für mich bereithältst. Thank you.